Welch eine herrliche Grundlage. Doch das Vertrauen ist. Ich bin so dankbar, dass wir heute schon so reich gesegnet worden sind durch das Wort, das wir hörten. Durch die Kindergeschichte, durch die Lieder. Ich denke, ganz vielen von uns ist es diese Woche so ergangen, dass man über ein besonderes Thema gesprochen hat. Obwohl das etwas ist, was ganz weit weg von hier geschehen ist. Und doch hat man vielleicht oft jemand verurteilt, indem man gesagt hat, wie verantwortungslos doch so ein Mensch sein kann. Und so viele Menschen über mehrere tausend in Lebensgefahr zu bringen. Nun, ich denke, das ist genug dessen, was die Medien uns immer wieder bringen. Ich denke, ich wollte uns den Fokus auf uns lenken. Wir haben eine Verantwortung. Ein jeder von uns hat eine Verantwortung, die wir Jesus kennen, die wir Gott als unseren Herrn angenommen haben, haben eine Verantwortung. Ich habe den Text gewählt, oder der Herr hat mir den Text gegeben. Er hat mir den wichtig gemacht aus dem Kolosserbrief Kapitel 1. Ich spreche dann über die Verse 9 und teilweise noch den 10. Vers. Ich denke, um das besser zu verstehen, müssten wir von Vers 3 lesen. Aber ich werde das kurz erläutern. Der Apostel, der freut sich, dass er bei den Kolossern Glauben und Liebe findet. Das ist für ihn ein sicheres Zeichen, das sind Kinder Gottes. Das sind Menschen, die Gott gehören. Und er freut sich darüber. Und weiter in Vers 9 begründet er das, was davor geschrieben war. Und er sagt, deswegen hören wir auch nicht auf, seit dem Tage, da wir es hörten, für euch zu beten und zu bitten, damit ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und allem geistlichen Verstehen, damit ihr in einer Weise wandelt, die des Herrn würdig ist, zu allem Gefallen, indem ihr in jedem guten Werk Frucht bringt und in die Erkenntnis Gottes hineinwachst. Dieses, warum der Apostel bittet, hat einen bestimmten Grund. Und zwar, der Zweck dessen, warum er bittet, ist, dass ihr, sagt er, des Herrn würdig wandelt. Es geht wieder um Würde, haben wir es gemerkt? Ja? Ein Mensch, der viel Verantwortung bekommen hat, von dem wird auch viel Verantwortung verlangt. Ein Mensch, der viele Menschenleben sozusagen in seiner Hand hat, der hat eine große Verantwortung. Und er sollte sich würdig seiner Aufgabe erweisen. Nun sagt der Apostel aber, dass die Kolosser eine ganz große Verantwortung haben. Auch wir, die wir an Jesus glauben, auch wir, wenn man an uns sieht, dass wir glauben, dass wir Liebe haben, haben diese Verantwortung. Denn der Apostel bittet hier ganz inständig. Und er bittet und sagt, deswegen hören wir auch nicht auf, seit dem Tage, da wir es hörten, für euch zu beten und zu bitten. So beständig, wie der Apostel das getan hat, so wünsche ich mir, dass für mich jemand beten würde. Seit dem Tage, da er es gehört hat, hört er nicht auf, für diese Menschen zu beten. Was für ein Beispiel für uns, für einen jeden von uns. Er hört nicht auf, zu beten und zu bitten. Und zwar, warum betet der Apostel? Was sollen diese Menschen haben, damit sie würdig leben können? Was ist das Notwendige dafür, damit wir Gottes würdig leben sollten, leben könnten? Und er erwähnt hier einige Dinge. Eines möchte ich dabei erwähnen. Sie sollen den Willen Gottes erkennen. Das geht einem so leicht von der Zunge, nicht wahr? Das ist so leicht ausgesprochen. Und wir beten auch oft sehr schnell diese Worte herunter. Herr, lass mich deinen Willen erkennen. Aber das sagt sehr viel aus. Ich habe mich gewundert, wie vollgepackt, wie konzentriert der Apostel hier schreibt. Damit ihr den Willen Gottes erkennt. Gott will etwas. Gott ist eine Autoritätsperson. Haben wir uns schon mal Gedanken darüber gemacht, was Gott will? Wir haben so viel von Trauerfeiern schon die letzten Wochen gehört. Und das ist uns ziemlich nahe gegangen. Und heute haben wir wieder eine Vermeldung von einer bestehenden oder kommenden Trauerfeier. Haben wir uns schon mal Gedanken gemacht, was will Gott damit bezwecken? Nehmen wir mal an, ich werde krank. Was will Gott damit? Nehmen wir an, ich lebe gut, mir geht's gut und ich bin nicht krank und ich habe von allem genug. Was will Gott damit tun? Was bezweckt er damit? Er hat doch eine bestimmte Absicht damit. Meinen wir nicht auch? Lesen wir in der Bibel. Wozu benutzt Gott Krankheiten? Will Gott überhaupt Krankheiten? Ja, er will sie. Wozu benutzt Gott Krankheiten? Will er mich gesund machen? Vielleicht, das weiß ich nicht. Aber er kann es. Aber was ist seine Absicht mit der Krankheit? Gott will etwas tun. Und ich bin mir völlig überzeugt, an jedem, der Gott lieb hat, an jeden, der zu Gott gehört, passiert nichts. Passiert gar nichts. Viele werden sagen, du kannst leicht reden. Aber das sagt uns die Bibel. Passiert gar nichts, was Gott nicht will. Gar nichts. Gott will etwas tun. Eine zweite Frage, was will Gott getan haben? Gehört auch zu seinem Willen. Was will Gott getan haben? Was will Gott von allen Menschen? Was will Gott von der Gemeinde, dass die Gemeinde tut? Was will Gott von einem jeden Einzelnen von uns? Was ist sein Wille? Gott will etwas. Er hat bestimmte Absichten mit uns. Noch eins, was will Gott geben? Das gehört auch in seinen Willensbereich. Was möchte Gott uns geben? Hier betet Paulus um die Erkenntnis seines Willens, des Willens Gottes. Wenn Paulus betet, dann denke ich, erwartet er etwas. Und zwar erwartet er, dass dieses, die Erkenntnis seines Willens, von Gott kommt. Er ist derjenige, der uns diese Erkenntnis geben kann, der uns diese Erkenntnis gibt. Woher kommt die Erkenntnis? Von Gott. Lesen wir in der Bibel. Da erkennen wir seinen Willen. Er hat uns extra sein Wort gegeben, damit wir es lesen, damit wir seinen Willen erkennen. Wie oft lesen wir in seinem Wort? Wie wichtig ist uns sein Wille? Weiterhin fällt mir auf, dass der Apostel sagt, damit ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens. Wir lesen oft in der Bibel von Menschen, die mit etwas erfüllt waren. Da gibt es zum Beispiel Menschen, die waren voller Zorn. Die waren erfüllt mit Zorn. Da gab es keinen anderen Platz für Freude, für Freundlichkeit. Die waren erfüllt mit Zorn. Was haben diese Menschen getan? Sie haben andere umgebracht. Dieser Zorn nahm sie ganz in Besitz. Jesus sagt in seinen Abschiedsreden in Johannes 16, Vers 6, sondern weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Da war kein Platz für Freude. Kein Platz.
Sie waren traurig. Deswegen verstanden sie überhaupt nicht, was Jesus wollte. Er kam mit seiner Botschaft nicht durch. Traurigkeit hat euer Herz erfüllt. Und schon konnten sie diese Freude nicht empfinden, die er ihnen eigentlich durch das, was er sagte, geben wollte. Als Jesus in einem Haus war, eine Frau da reinkam und das Fläschchen aufbrach und ihn salbte, was erfüllte dann das ganze Haus? Der Duft. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Meinen Sie, Sie könnten irgendwo ins Wohnzimmer, ins Schlafzimmer, in die Abstellkammer gehen, um diesen Duft nicht zu riechen? Unmöglich. Der Duft erfüllte das ganze Haus. Was heißt es eigentlich, wenn man erfüllt ist mit der Erkenntnis des Willens Gottes? Wenn wir einen Eimer mit Wasser füllen und er voll ist damit, was passiert, wenn wir den auf die Kippe stellen? Da kommt Wasser heraus. Was ist, wenn wir anderen Menschen begegnen und dabei meistens ein und dasselbe Thema zur Sprache kommt? Was erfüllt diese Menschen? Oder was erfüllt mich, wenn ich mit anderen spreche? Erfüllt mich die Erkenntnis des Willens Gottes? Paulus betet das nicht umsonst. Davon bin ich mich völlig überzeugt. Es ist einfach sein innigster Wunsch. Und er sagt, ihr sollt voll sein davon. Wie erfüllt bin ich tagtäglich von dem, was ich morgens vielleicht in der stillen Zeit gelesen habe? Wie füllt mich das den ganzen Tag? Bin ich erfüllt davon? Erfüllt sein mit der Erkenntnis seines Willens bedeutet, dass das Wissen um den Willen Gottes mein ganzes Denken, Sprechen, Handeln bestimmt ist von Gott. Es gibt sonst keinen Raum in meinem Leben, der nicht von Gott bestimmt ist. Und ich denke, nur zu beten wird nicht reichen. Gott gibt uns dann tagtäglich Winke und sagt, Peter, das ist nicht in Ordnung. Dann ist Handeln gefragt. Und nicht umsonst sagt der Apostel Paulus, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, damit ihr wandeln könnt. Es ist unendlich praktisch. Weiter sagt der Apostel, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit. Wir haben letztens im Hauskreis etwas darüber gesprochen. Und es hat mich doch noch ein bisschen beschäftigt, was Weisheit ist. Und ich stelle mal einfach so eine Frage in den Raum, was ist der Unterschied zwischen Erkenntnis und Weisheit? Auf Anhieb könnte ich das auch nicht sagen. Aber ich denke, an ein paar Beispielen kann man das ganz gut erklären. Wenn ein Mensch eben einen Führerschein bekommen hat, hat er viel Erkenntnis. Aber leider nicht immer die Weisheit, so auch zu handeln. Das habe ich selbst in meinem Leben erlebt. Manch ein Lehrer hat sehr viel Erkenntnis, aber sehr wenig Weisheit, es den Kindern beizubringen. Manche Eltern haben sehr viel Erkenntnis über Kindererziehung. Es findet aber leider im Alltag wenig Raum, dieses anzuwenden. Sie haben wenig Weisheit, es zu tun. So könnte man das vielleicht endlos weiterziehen. Ja. Wir haben vielleicht eine gute Erkenntnis, wir kennen die Stadt Detmold sehr gut. Ja. Aber wenn wir nach Hohenloh fahren, anstatt den geraden Weg nehmen, über Remmighausen fahren zum Beispiel, dann machen wir einen Umweg. Wir wenden das nicht an, was wir kennen. Warum auch immer. Weisheit, was ist Weisheit? Ich denke, Weisheit ist das Wissen um das beste Ziel. Wir wissen, was das Erstrebenswerteste ist im Leben. und das Wissen um den besten Weg dahin. Ein weiser Mensch ist informiert. Ein weiser Mensch weiß viel. Aber ein weiser Mensch wählt auch aus und weiß auch ganz genau, was er jetzt tun soll und was nicht. Ein weiser Mensch ist jemand, der ganz klar auswählen kann. Ich denke, wir haben ganz viele weise Menschen in unserem Leben schon begegnet, von denen wir ganz vieles lernen konnten, die uns in ganz vielem geholfen haben. Aber der Ursprung der Weisheit, das lesen wir in der Bibel. Psalm 110, Vers 11, der Anfang aller Weisheit ist die Furcht Gottes. Das muss ein jeder Mensch, der weise werden will, erkennen. Erst wenn ich Gott erkenne, erst wenn ich Gott annehme, erst wenn ich ihn fürchte, erst wenn Gott mein Ein und Alles ist, erst wenn er mein Leben bestimmen darf, dann habe ich erst den Anfang zur Weisheit gemacht. Das ist die richtig wichtige Weisheit, die echte Weisheit, die wir in unserem Leben erlangen können. Nun, der Zweck des Gebets, das habe ich schon kurz erwähnt. Warum schreibt der Apostel diesen Menschen von seinem Gebet? Was ist denn, wenn wir jetzt jemand begegnen und sagen, ich bete für dich? Warum tun wir das? Tun wir das nur, damit der Mensch weiß, ja, für mich wird gebetet? Warum betet? Warum erwähnt der Apostel, dass er für die Kolosser betet? Ich denke mal, der Hauptgrund dessen, was er schreibt, ist, dass die Kolosser erkennen, wie wichtig es ist. Wie wichtig es ist, dass die Kolosser sehen, wie wichtig es ist, um diese Dinge zu beten. Wie wichtig es ist, die Erkenntnis des Willens Gottes zu bekommen, in aller Weisheit, um richtig zu leben vor Gott. Die Kolosser hatten sehr mit Irrlehren zu kämpfen gehabt. Und ich denke, der Apostel, der hatte schon einen ganz gezielten Wortlaut, um den Kolossern hinzuweisen darauf, wie sie sich verhalten sollten, was sie erstreben sollten, damit sie gegen diese Irrlehren bestehen konnten. Aber ich denke mal, es ist genauso für uns wichtig, dass wir in unserem Alltag um diese Dinge beten. Und jeder von uns darf so beten. Ich denke, ich bete viel zu wenig darum. Vielleicht, weil wir es gar nicht kennen oder nicht wissen, dass das so wichtig ist. Lesen wir Kolosser 1. Herr, erfülle mich mit der Erkenntnis deines Willens. Herr, mache mich voll davon. Dass andere Sachen, die so unwichtig sind für mich im Leben, dass die doch nicht so viel Platz in meinem Alltag einnehmen. Meine Frage, was erfüllt dich? Was erfüllt dich? Bitte Gott darum, dass er dich füllt mit der Erkenntnis seines Willens. Lese in seinem Wort, beweg diese Worte in deinen Gedanken. Auch wir sollten so beten. Zweitens, ich weiß, dass Gott dieses geben kann. Und ich weiß, wo ich das holen sollte. Deswegen sollte ich das befolgen. Und deswegen sollte ich mich danach richten. Vielleicht geht es das oft so, und mit meinem Arbeitskollegen, er ist auch Christ, sprachen wir darüber und ich konnte so gut mit ihm mitfühlen. Und er sagte, geht es dir nicht auch manchmal so, ich habe manchmal keinen Bock dazu. Das ist jetzt in der Jugendsprache. Ich habe einfach keine Lust, in der Bibel zu lesen. Ich konnte so gut mit ihm mitfühlen. Aber wenn wir darum beten, dass Gott uns damit erfüllt, meint ihr nicht, dass Gott uns das geben wird? Herr, schenke mir mehr Liebe zu dir. Und wenn wir das merken, ja, zum Beispiel hier, ich habe jetzt 1. Timotheus 1, ach ja, habe ich schon gelesen, oder dann blättern wir weiter, zum Beispiel Psalm, das habe ich auch schon gelesen. Was soll ich heute lesen? Wenn wir merken, dass diese Gedanken in uns hineinkommen, müssen wir sogleich Buße tun. Herr, ich liebe dich nicht. Ich liebe dein Wort nicht genug, ich liebe dich nicht genug, deswegen liebe ich dein Wort nicht. Und deswegen Es sind diese Gedanken in mir. Bitte vergib mir und schenke mir diese Liebe zu dir und zu deinem Wort. Fülle mich, Herr, mit der Erkenntnis deines Willens. Wir beten oft, Herr, sprich zu mir durch dein Wort. Und ich werde nicht müde, es immer wieder zu sagen. Ich bin so dankbar dem Bruder, der es mal erwähnt hat und der mir das gezeigt hat. Wir beten oft, Herr, sprich zu mir durch dein Wort. Als ob das Wort sprechen könnte. Wir sollten vielmehr beten, Herr, mache mir die Augen auf, dass ich sehe, was dein Wort zu mir spricht. Hier ist es. Hier spricht Gott. Der Grund dafür, dass wir oft nicht erfüllt sind mit seiner Erkenntnis des Willens, seines Willens, ist oft der, dass wir uns keine Zeit dafür nehmen, über sein Wort nachzudenken. Wir wissen oft, ein Schall entsteht und es dauert eine Zeit lang, bis wir es hören. Und mit einem Mal sagen wir, oh ja, jetzt höre ich es. Vielleicht sind unsere Ohren schwach oder sind schmutzig. Lass uns das so sehen. Der Herr hat uns sein Wort gegeben und er spricht. Er spricht schon die ganze Zeit. Schon seit mehreren tausend Jahren spricht er. Wir müssen nur unsere Augen aufmachen und lesen. Und schon spricht Gott zu mir. Glaubst du das? Wenn wir erfüllt sein wollen mit der Erkenntnis seines Willens und im Alltag würdig unseres Herrn zu leben, dann müssen wir lesen und damit hören wir sein Wort. Das ist sein Wort. Er spricht zu uns. Wie oft lassen wir uns so einiges durch den Kopf gehen und meinen, das macht Spaß und das möchte ich hören, das muss ich mal hören, das muss ich mal gesehen haben und füllen uns, so wie einer sagte, man durchwühlt oft einen ganz großen Haufen Heu, um eine kleine goldene Nadel zu finden. Das ist ein kleines Beispiel dafür, wie wir das oft tun. Vielleicht lesen wir jede Menge Bücher, Geschichten und dabei fällt unsere stille Zeit oft so kurz aus. Es ist mir einfach ein Wunsch an mich, an uns alle, dass wir das hochschätzen. Öffne mir die Augen, so werde ich Wunderbares erblicken an deiner Weisung. Psalm 119, Vers 18. Öffne mir die Augen, Herr, damit ich sehen kann. Jesus sagt zum Beispiel an einer anderen Stelle, wer Ohren hat zu hören, der höre. Ja? Viele Menschen hörten ihn, aber nicht viele haben das zu Herzen genommen. Und es liegt sehr viel an uns, ob wir seinem Sprechen Gehör schenken. Die Stelle in Römer 12, Verse 1 und 2 fand ich so stark in diesem Fall. Und ich lese uns die. Ich rufe euch also auf, Brüder, durch die Erbarmung Gottes, eure Leiber als ein Opfer darzubringen, ein lebendes, heiliges, Gott wohlangenehmes. Das sei euer folgerechter und schuldiger Dienst. Und formt euch nicht nach dieser Welt, sondern werdet umgestaltet durch Erneuerung eures Denksinnes, um zu prüfen, was der Wille Gottes sei. Der gute und angenehme und vollkommene. Was müssen wir tun, damit wir prüfen können, was der Wille Gottes ist in unserem Alltag? Formt euch nicht dieser Welt gleich. Von uns wird sehr viel verlangt. Und zwar nicht nur, dass wir lesen und es vergessen, sondern es anwenden, es tun und jede Menge Anstrengung anlegen. Der Apostel sagt, ich knechte meinen Leib und sage, du willst jetzt dahin gehen, du willst das jetzt machen. Ein Bruder sagte mal, wenn Sie eine Sucht haben, um diese Sucht loszuwerden, müssen Sie eine andere Sucht haben. Sonst kommen Sie von der Sucht nicht los. Ich denke, viele kennen das, wenn man ein Lied im Ohr hat und das immer wieder abspielt und man kommt davon nicht los. Und das kann sein, dass es tagelang so ist. Man wacht auf mit diesem Lied und das Lied begleitet einen durch den ganzen Tag. Kennt ihr das Geheimnis, wie man davon loskommt? Summ ganz kurz ein anderes Lied. Und schon merkst du, du bist los davon. Etwas muss uns füllen. Wir müssen voll sein von etwas. Dann erst wissen wir, dass wir das andere, was wir nicht haben wollten, dass das weg ist. Deswegen betet der Apostel und sagt, lasst euch erfüllt sein. Seid erfüllt mit der Erkenntnis seines Willens. Wenn das Gotteswort uns nicht füllen wird, dann wird uns etwas anderes füllen. Es muss nicht unbedingt was Schlechtes sein. Es kann auch was Gutes sein. Aber wenn wir merken, dass das unser ganzes Leben bestimmt, dann ist da was falsch dran. Denn alles, was uns von Gott und von Gottes Wort ablenkt, dient nicht zu unserer Seligkeit. Gottes Wort sollte unbedingt den ersten Platz in unserem Leben haben. Und das sollte uns den ganzen Tag lang begleiten. Wir sollten darüber nachdenken. Jesus sagt, was nennt ihr mich Herr, Herr? Und tut nicht. An einer anderen Stelle sagt er, wer ist mein Bruder und meine Schwester? Das sind diejenigen, die meinen Willen tun. Ganz einfach. Die tun es. Wir müssten schon eine Menge Anstrengung an den Tag legen, um auch wirklich Gott wohlgefällig zu leben. Unser Körper sollte Gott gehören. Unser Körper geht dann schlafen, wenn Gott es will. Er steht auf, wenn Gott es will. Er sieht sich an, was Gott will. Er spricht das aus, was Gott will. Er hört sich an, was Gott will. So könnte man diese Liste immer weiter erweitern. Füllt mich die Erkenntnis seines Willens. Spüren Menschen, die mit mir sprechen, wissen die, dass ich erfüllt bin mit der Erkenntnis Gottes, seines Willens. Jakobus schreibt, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Was heißt es denn nun, des Herrn würdig zu wandeln? Wir haben hier gelesen, dies alles betet der Apostel Paulus, damit die Kolosser würdig des Herrn wandeln könnten. Was heißt würdig zu wandeln? Das habe ich schon am Anfang gesagt. Ein Mensch, der eine Würde bekommen hat, der hat auch eine bestimmte Verantwortung. Und wenn er dann nicht würdig wandelt, dann hat er das vernachlässigt, was seine Aufgabe war. Was heißt es denn, würdig zu wandeln? Ich denke, das könnte man besser beschreiben mit entsprechend. Ja, wenn wir die zwei Wachsschalen kennen, noch von früher, die Kinder kennen das bestimmt nicht mehr, ja? Da werden die Bananen in eine Schale gelegt und die geht dann runter, die eine Schale steht dann hoch. Da legt man hier Gewichte rein, bis die Schalen gleich sind. Und dann weiß man, die eine Schale ist würdig, ist entsprechend der anderen Schale. Damit ihr Gott entsprechend handelt oder lebt. Epheser 4, Vers 1. Ich rufe euch also auf, ich der Gebundene im Herrn, in einer Weise zu wandeln, die würdig ist des Rufes, mit dem ihr gerufen wurdet. Wandelt würdig des Rufes. Ich denke, wenn wir unterwegs sind zu einer Begräbnisfeier, benehmen wir uns würdig dessen. Wir albern nicht rum, wir lachen nicht, wir scherzen nicht. Wir sind entsprechend angezogen. Wir benehmen uns entsprechend der Absicht, die wir haben. Wenn wir in den Gottesdienst kommen, benehmen wir uns würdig, benehmen wir uns entsprechend dessen, dass wir im Gottesdienst sind. Ich denke, in der Welt ist das auch gar nicht so unbekannt, obwohl oft gesagt wird, es ist doch alles egal, ja, welche Lieder ich höre, welche Musik ich spiele. Wenn ein Trauerfall ist, ein großer Trauerfall, das kennen wir noch von drüben, wenn die Staatsoberhäupter gestorben sind, dann wurde tagelang Trauermusik gespielt, kein lustiges Liedchen. Lasst uns würdig des Herrn wandeln. Das heißt nicht, dass wir jetzt traurig sein müssen. Das heißt nicht, dass wir überall mit einer ernsten Miene rumgehen sollen. Man kann Volleyball spielen des Herrn würdig. Man kann in der Schule mit Kindern spielen, lernen des Herrn würdig. Wir können auf Arbeit arbeiten und fleißig sein und eine gute Atmosphäre haben, des Herrn würdig, des Herrn entsprechend. Das ist einfach das Gebet, mein Gebet für mich. Und jeder kann das in seinem Leben praktizieren, wie er will. Aber ich denke schon, dass das sehr wichtig ist, dass wir dieses ernst nehmen. Denn dann, wenn wir dies tun, lese nochmal den Vers 10, damit ihr in einer Weise wandelt, die des Herrn würdig ist, zu allem Gefallen, indem ihr in jedem guten Werk Frucht bringt und in die Erkenntnis Gottes hineinwächst. Und weiterhin bis Vers 23 beschreibt der Apostel es genauer, was er damit meint. Und ich denke, es ist ein guter Text, um ihn genauer zu studieren. Ich wünsche es einem jeden, dass er bereichert werden könnte dadurch, indem er diesen Text liest und ihn genauer betrachtet. Mögen wir doch im Alltag Menschen sein, an denen man es sehen könnte, dass sie erfüllt sind. Und nicht mit irgendetwas, sondern mit der Erkenntnis des Willens Gottes. Damit wir Frucht bringen. Damit wir wirklich unserem Herrn Freude machen. Dafür sind wir doch da, oder nicht? Ich schlage vor, dass wir jetzt noch aufstehen und den Herrn anbeten.